Prolog. Vor den Toren der Stadt Neubrück an der Donau, 30. August 1530.
Der König kommt! Der König kommt!
Geschrei wurde laut. Maximilian reckte sich auf die Zehenspitzen, aber er entdeckte keinen König. Er blickte nur auf eine menschenleere, staubige Straße, an deren Rand er neben seiner Mutter ausharrte. »Mama«, zog er an ihrer Hand, »wo bleibt denn der König? Ich habe solchen Durst!« Statt ihm zu antworten, winkte seine Mutter nach einem von den Jungen, die mit hölzernen Wassereimern umherliefen und gegen einen Heller aus einer Schöpfkelle Wasser trinken ließen. Kurz darauf begleitete ihr glockenhelles Lachen Maximilians Schlürfen. Wie er es liebte, wenn sie lachte. Doch nicht nur dieses. Neben dem gestillten Verlangen nach etwas zu trinken, verschaffte ihm ein wohliges Gefühl. Vor allem war es die ureigene Angewohnheit der Mutter, bei jeder sich bietenden Gelegenheit seine blonden Locken um ihre Finger zu kringeln. In seiner Wonne war Maximilian entgangen, dass sich ihm ein umhertummelnder Hofnarr genähert hatte. Die lauernden, schwarz umrandeten Augen, die ihn nun aus grell geschminktem Gesicht in verzerrter Miene anglotzten, erschreckten ihn fürchterlich. Außerdem ängstigte ihn das Schellen der etlichen Glöckchen, welches der Gnom durch Kopfschütteln seiner knallbunten, zipfeligen Kappe entlockte.
»Hihi, Angsthase, Angsthase!«
geckerten fette, dunkelrote Lippen zu ihm. Es dauerte einen Moment, bis Maximilians Schreckstarre wich. Doch dann drückte er sich instinktiv gegen die Beine seiner Mutter, die sich, trotz ihres Lachens, energisch hinter ihn gestellt hatte. Er fasste nach ihren Rockfalten und zog sie, gleich einem Umhang, schützend um seine Schultern. Die Wärme, die ihn umströmte, und dazu der wohlbekannte Geruch der Mutter, zerteilten seine Verängstigung. Vertrauensvoll lugte er unter dem von ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft gewölbten Bauch hervor und sah zu ihr auf. Das fröhliche Zwinkern ihrer blauen Augen beseelte ihn. Mutig erwiderte er den Blick des Narren, der herausfordernd vor ihm in die Knie gegangen war und ihn grinsend anstarrte. Sein Schreckgehabe verpufft, gestikulierte der rot-grün kostümierte Hofnarr herablassend. Er schlug ein Rad und machte sich auf die Suche nach einem neuen Opfer. Glückselig wollte sich Maximilian noch tiefer in die Röcke seiner Mutter vergraben, aber ein unsanfter Tritt gegen seinen Hinterkopf verwehrte es ihm. Zeitgleich hörte er seine Mutter aufstöhnen. Sie unterließ das Kringeln seiner Locken und presste stattdessen die Hände in ihr Kreuz. »Dein Geschwisterchen möchte wohl auch den König sehen, Maximilian«, traf ihn ihr Lächeln, und er spürte, nachdem die Kindsbewegung abgeebbt war, wie er in die Rockfalten zurückgeschoben wurde. Fürsorglich erhielt er das derbe, graue Gewebe in seine Kinderhände gedrückt, und als er sich abermals schützend ummantelt fühlte, ertönten die ersten Fanfaren, denen sich Trommelwirbel und Ausrufe anschlossen.
Thank you.
an der Spitze des Zuges, der sich im Schritttempo in Richtung des Neuburger Stadttores heranwälzte, liefen die Fahnenträger, Fanfarenbläser und Trommler. Sie waren allesamt in ockerfarbene, knielange Tuniken mit mausgrauem Schulterbesatz gekleidet. Lederne Gürtel zügelten die Weite ihrer Obergewänder in Hüfthöhe. Die Beine der Männer steckten in lederbesohlten, weinroten Strümpfen, wobei sich diese Farbe an den plusterigen Sackmützen auf ihren Köpfen wiederholte. Wegen des Lärms missfiel Maximilian dieser Anbeginn des hoheitlichen Einmarsches. Die Aufmachung der nachfolgenden königlichen Vorreiter nebst ihren Knappen faszinierte ihn dagegen. Mit offen stehendem Mund verinnerlichte er jedes Detail ihrer farbenfrohen Kleidung und dem Aufputz ihrer Rösser. Dergleichen hatten seine fünfjährigen Augen noch nie gesehen. Lichte Harnische an den Leibern der Reiter, die unter moosgrünen Waffenrücken hervorblinkten, blendeten ihn fast. Jenes Moosgrün, in verschiedenen Schattierungen und mit goldfarbenen Borten veredelt, zeigten überdies nicht nur die Satteldecken der fuchsfarbenen Rösser, auch die lanzentragenden Knappen gingen in diesem Farbspiel. Sie trugen kurze, enge Rumpfkleider am Oberkörper, die ungeniert den Blick auf die Schamkapsel der angenästelten Beinlinge freigaben. Ihre Köpfe bedeckten kleine Kappen mit je einer angesteckten Feder und an den Füßen trugen sie raulederne, knöchelhohe Schuhe mit seitlicher Schnürung. Dem moosgrünen Tross folgte ein orangefarbener mit Rappen, diesem ein taubenblauer, die Pferde wiederum fuchsfarben. Die letzten dieses Gefolges zeigten sich in hellem Grau auf Falben. Maximilians Mutter, die des Lesens und Schreibens mächtig war und die vorbeiziehenden Reiter laut mitzählte, endete bei 140 in genau dem Augenblick, in dem Jubelgeschrei losbrach. Aufgeregt ließ Maximilian seine Ummantelung fahren. Wie gebannt starrte er auf den König hoch zu Ross, der von einer kleinen berittenen Fürstenschar umgeben war. Die Prachtkleidung dieser Fürsten, gehalten in den Hauptfarben ihrer jeweiligen Landeswappen, nahm er nur am Rande wahr, denn die Aufmachung des Königs vereinnahmte seine ganze Aufmerksamkeit. Ferdinand der Erste ritt auf einem edlen Schimmel mit silbernem Zaumzeug und tiefblauer samtener Satteldecke. Ihn selbst kleidete ein Wams aus schillerndem Gewebe von gleicher Farbe, durchwirkt mit Silberfäden, diese geführt in feinster Stickerei. Dazu verzierten etliche Silberknöpfe sein Gewand. Des Königs leuchtend schwarzes, schulterlanges Haar bedeckte ein Hut, den ein edelsteinbesetzter Silberreif bekrönte. Die Beine schützten hohe, gleichsam silbern gespornte Lederstiefel. Auch die Hände, die die Zügel locker führten, steckten in schwarzledernen Stulpenhandschuhen, von denen kostbare Fingerringe glänzten. Für einen winzigen Moment schloss Maximilian seine Augen, weil des Königs Aufmachung ihm einen sternenübersäten Nachthimmel mit Silbermond in die Sinne zauberte. Aber schnell, sich der verlorenen Gelegenheit des tatsächlichen Sehens bewusst, öffnete er die Augen wieder. Das Schallen der Hufe, während seines geistigen Nachempfindens in die Ferne gerückt, kehrte in seine direkte Wahrnehmung zurück, und als er aufsah, trafen sich seine und des Königs Blicke. Noch immer unter jenem Zauber spürte er königliches Lächeln auf sich. Doch nur wenige Atemzüge später war Ferdinand an ihm vorbeigeritten, ohne dass er dessen huldvolle Geste erwidert hätte. Um nicht den Halt zu verlieren, suchte Maximilian nach der traulichen Hand der Mutter. Sie gefunden, schloss er wirklich seine Augen. So fest er vermochte, presste er die Lider aufeinander, um dass sich keiner seiner Eindrücke je aus seinem Kopf verflüchtigte.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.